Woher kommt eigentlich dieses Sprichwort bei der Stange bleiben? Ich wusste es auch nicht. Es kommt her vom Militär. Ganz vorne in der Truppe hatte einer die Heeresfahne getragen. Und je näher einer vorne, ganz vorne dabei war, umso näher ist er bei der Stange. Wer sich verkrümeln wollte, der schaut, dass er möglichst weit nach hinten kommt, weg von der Stange. Ich habe heute ein Bild mitgebracht, das für eine Geschichte in der Bibel steht und das uns auch deutlich macht, dass zwei bei der Stange bleiben. Der Vers steht in 4. Mose 13. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Seit vielen Jahren hat die Offensive junger Christen eine große Keramik, nämlich diese, auf der die beiden Kundschafter, wie hießen die nochmal, weiß es jemand? Kaleb und? Zweite? Josua? Josua und Kaleb. Und jetzt hätte ich noch die Frage, wie hießen die anderen 10 Kundschafter? Es waren insgesamt 12. Wird es zappenduster, ne? Ich wusste sie auch nicht. Ich müsste sie nachlesen in 4. Mose 13, da stehen alle ihre Namen drin. Als 12 wurden ausgesandt, denn das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten stand nach wenigen Wochen vor dem verheißenen Land, bereit zum Einzug eigentlich. Und da hat man 12 Spione ausgeschickt und die sollten das Land erkunden. Das Land ist gut, sagten sie, aber das Volk, das darin wohnt, ist stark. Die Städte sind befestigt und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es sind Riesen. Ja, es sind Menschenfresser. So kamen sie zurück, was übrigens nicht stimmte. 2 der Kundschafter waren anders als die 10 anderen und das waren Josua und Kaleb. Außer der großen schweren Traube brachten sie eine gute Botschaft mit. Das Land, das wir durchquert haben, ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Habt keine Angst, denn der Herr ist mit uns. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Der Herr ist mit uns. So kamen die 2 zurück. Aber die 10 haben ein ganzes Volk entmutigt. Die waren selber entmutigt und haben die anderen entmutigt. Ich möchte heute anhand dieses Bildes uns 6 Dinge weitersagen. Aber bevor ich das tue, was fällt euch auf an dem Bild? Dürft ihr jetzt echt sagen, ist eine echte Frage. Der Blick nach oben von den 2 Leuten. Noch was? Ja, könnte sein, dass also die Menschen wirken nicht so sehr groß. Die Traube ist sehr groß dargestellt, ja. Noch was? Muss ich ein wenig helfen? Das Größte habt ihr noch gar nicht gesehen. Flächenmäßig das Größte. Bitte? Nee, ist zwar in der Mitte die Weintraube, aber flächenmäßig nicht das Größte. Ist der Hintergrund. Der Goldhintergrund. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Der Goldhintergrund bedeutet, Gott trägt uns. Warum stehen die beiden nicht vor einer Landschaft? Vor einer Wüstenlandschaft oder vor dem verheißenen Land, wo sie sind? Mit einer schönen Landschaftszeichnung. Antwort: Es ist so ähnlich wie in der Ikonenmalerei. Die haben nie einen Hintergrund, sondern immer Goldfarbe. Denn das war in allen Religionen klar. Gold ist der Hintergrund für Gott. Und im Neuen Testament wird es ganz besonders deutlich. In der Offenbarung, da heißt es, vom himmlischen Jerusalem, das die beiden Kundschafter quasi so im Blick haben. Diese Stadt ist aus reinem Gold gleich reinem Glas, Offenbarung 21. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Wissen wir das? Dass wir unterwegs sind, die beiden, die ertrinken förmlich auf dem Goldhintergrund. Gott ist gegenwärtig. Gott ist da, wenn wir diesen Auftrag ausfüllen. Da kann nichts schief gehen. Das finde ich erst einmal ganz stark, dass das so ist. Das Vordergründige, was wir hier sehen, ist nicht das Eigentliche, sondern der Hintergrund. Gott, der sie beauftragt. Matthias Claudius dichtet in diesem Lied, der Mond ist aufgegangen, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Die beiden schauen ja wohin, was die anderen nicht sehen. Die beiden haben das Gleiche gesehen wie die anderen. Fruchtbares Land, schönes Land, reiches Land, guter Boden, starke Städte, befestigte Städte, große Menschen wohnen dort. Das haben alle gemeinsam gesehen. Und trotzdem haben sie was Verschiedenes gesehen. Die zwei haben gesehen, wir können es schaffen. Gott ist mit uns. Goldhintergrund. Und die anderen waren verzagt. Und so ist es im Volk Gottes. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, bist du ein Ermutiger oder ein Entmutiger? Was siehst du? Das halb leere Glas oder das halb volle? Aber hier geht es nicht nur um Pessimismus und Optimismus. Hast du den Durchblick auf das Eigentliche und Wesentliche? Und damit bin ich schon beim Zweiten, was ihr auch erkannt habt, die Augen. Der Hoffnungsblick entscheidet. Martin Buber sagt, ich habe erkannt, dass die Augen, so wichtig sie sind, nicht das Wichtigste am Menschen sind. Das Wichtigste ist, um was es den Augen zu tun ist, wenn sie schauen. Das aber bestimmen nicht die Augen. Sehen heißt nämlich bevorzugen. Unser Wirklichkeitsverständnis wird durch eine selektive Wahrnehmung bestimmt. Was sehen unsere Augen? Worauf, so müsste man fragen, worauf sind unsere Augen gerichtet? Das ist uns wichtig. Und das bestimmen nicht die Augen, sondern das Gehirn, das Innerste des Menschen. Das entscheidet, was es sehen will, was es anschauen will. Schon Abt Johannes Cassianus, der ca. 435 lebte, lehrte, Sehen ist eingeübtes Bevorzugen. Weil Schauen zielgerichtetes und kulturell bedingtes Sehen ist, sehen wir nur das, was wir bevorzugen. Wir sehen nur das, was wir bevorzugen. Und es ist eine tief im Menschen verborgene Entscheidung, die er trifft. Der große Schweizer Bibeltheologe Adolf Schlatter lehrte, das Evangelium von Jesus Christus ist die Sehschule Gottes. Übrigens, das Verb sehen ist das häufigste Verb, das in der Bibel überhaupt vorkommt. Sehr oft das Wort siehe und alle Verben, die mit diesem siehe zusammenhängen und sehen. Obwohl in der Bibel steht, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, ist trotzdem das Verb sehen das Wichtigste. Weil sehen in der Bibel bedeutet immer, sich konzentrieren auf etwas. Seine Augen, nämlich die Augen des Herzens, so heißt es mal im Epheserbrief, es geht um die Augen des Herzens. Worauf sind die Augen des Herzens gerichtet? Darauf konzentriert sich der Mensch. Und das drücken oft diese Augen aus. Worauf sind sie dann ausgerichtet, die Augen? Josua und Kaleb schauen auf unserem Bild nach oben. Nach oben sind die Augen gerichtet. Übrigens diese Woche, wer Philipperbrief gelesen hat, da schreibt Paulus, viele von den Nachfolgern Christi, viele, nicht wenige, nicht die Minderheit, die Mehrheit, viele sind sind in Wahrheit Feinde des Kreuzes Christi. Und dann sagt er, sie sind irdisch gesinnt. Sie haben Augen nur für das, was hier auf der Erde ist. Sie haben keine Augen dafür, was das eigentlich Wichtige, Beständige ist. Alle 12 haben das Gleiche gesehen mit ihren Augen. Riesengroße Menschen, reiche Früchte, Milch und Honig. Und doch haben sie nicht mit gleichen Augen gesehen. Neurologen sagen, es geht um die Verarbeitung für die Sinneneindrücke. Das Auflösungsprogramm befindet sich nicht auf der Netzhaut, sondern in unseren Gedanken und Herzen. Paulus schreibt in Epheser 1, 18, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Und Nikolaus Graf von Zinzendorf, über den ich in 14 Tagen noch mal predigen werde, wo es ums Abendmahl geht, der dichtet einen Liedervers, der heißt so, Herr, gib uns blöde Augen für Dinge, die nichts taugen. Und Augen voller Klarheit für alle deine Wahrheit. Man kann mit sehenden Augen völlig blind sein für die wesentlichen Dinge. Und man kann als Blinder hellsichtig sein für das Eigentliche. Ich möchte zu den dritten kommen, die Hände. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der linke, das sind tatkräftige Hände, Bratzen, die da zupacken. Und der andere, der hat so eine ganz seltsame Handhaltung, diese überkreuzten Hände. Beim Glauben geht es nicht nur darum, Hans, guck in die Luft sein. Es geht nicht nur um den Blick ins Jenseits zu haben, sondern mit den Händen im Diesseits anzupacken. Zupacken. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat, sagt Friedrich von Bodelschwingen. Die Hände falten, also wir machen es ja so, Hände falten. Die Hände überkreuzen, das ist das Kreuzsymbol. Es ist eine, ora, beten. Et labora, und arbeiten. So sagten die früheren Mönche. Das gehört zusammen. Die anderen, die haben die Fäuste gegen Mose geballt. Wer 4. Mose 13 und 14, wo diese Geschichte von den Kundschaftern, Spionen steht, nachlesen will. Ich habe es heute früh nochmal getan. Es ist beeindruckend einfach. Wie die anderen die Hände gegen Mose, Josua und Kaleb erhoben haben. Die Fäuste. Und gegen sie gemurrt haben. So gibt es in unserer Gesellschaft viele, die gegen die da oben wettern und so. Ja, das ist einfach. Der Geist des Murrens, der ist weit verbreitet. Bist du ein Ermutiger? Ich frage mal weiter, wir Christen, sind wir Ermutiger in unserer Gesellschaft oder Entmutiger? Stoßen wir ins gleiche Horn wie die anderen, weil wir nicht mehr sehen, nicht weiter sehen als die anderen? Oder sind wir die Hoffnungsmacher in der Gesellschaft? In diesen 2 Bibelkapiteln heißt es, jedermann, der über 10-mal gemurrt hat, der kam ums Leben in der Wüste. Alle über 20 Jahre. Nur 2, ganze 2 von einem Millionenvolk sind hineingekommen. 2 erwachsene Männer, also die zu jener Zeit erwachsen waren. Über 20 Jahre, die nicht gemurrt haben. Und das waren Josua und Kaleb. Links die starken, zupackenden Hände, rechts die betenden Hände. Die werden nicht ins Schlaraffenland geführt. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist nicht der Garten Eden, dass man das nicht verwechselt. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist ein sehr karges Land, ist ein sehr wasserarmes Land. In Israel muss man hart arbeiten, um ein paar Früchte zu kriegen. Es ist eins, eins der wasserärmsten Länder auf der Welt. Von dem Bach Jordan leben ein paar Völker. Die Jordanier, die Leute in Israel und die Palästinenser. Sie müssen wasserarme Pflanzen züchten. Sie müssen äußerst sparsam mit Wasser umgehen. Das war schon damals ein Problem. Brunnengraben, Abraham und Lot. Und trotzdem hat Gott gezeigt, in diesem Land kann man leben. Wenn man schon in diesem Land leben kann, dann in den anderen sowieso, wo Rhein und Donau durchfließen, wo die Wolga durchfließt, wo der Mississippi ist, wo der Amazonas ist, wo andere große Flüsse sind, der Nil, der jährlich Überschwemmungen hat. Wenn man in Israel lieber leben kann, dann woanders sowieso. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, bedeutet, da muss man hart arbeiten. Da wachsen einem die Weintrauben nicht in den Mund, die übrigens vom Bach Eschkol, vom Traubenbach, so wurde er dann genannt, kamen. Die Herrnhuter Brüdergemeinde, die sang so: Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen zum Baugerüst. Und dann schreibt er auch die Begründung: Wir sehen schon von Weitem die Grad und Zeiten von unseren Seligkeiten, nur treu, nur treu. Hast du gefaltete Hände? Und hast du zupackende Hände? Das sind wir gefragt. Ein drittes, auf das ich hinweisen möchte, ist der Auftrag. Der Auftrag, bei der Stange zu bleiben. Die Kundschafter haben das Land erkundet, haben Früchte mitgebracht, außer den Weintrauben noch Granatäpfel und Feigen. Das war ihr Auftrag. Auftrag, das kann man ganz wörtlich übersetzen, auf Hilf mir zu tragen. Davon kommt das Wort Auftrag her. Einer gibt dem anderen etwas auf die Schulter und sagt: Ich brauche dich zum Tragen, ich schaff's nicht allein. Die zwei können sich gegenseitig immer wieder ermutigen. Das geht aber nur, wenn sie miteinander in einer Richtung unterwegs sind. Wenn der eine hierhin läuft, der andere da, dann funktioniert es nicht. Dann hat am Schluss doch wieder einer alles zu tragen. Rosenstock-Hisse sagte: Niemand glaubt immer, wir brauchen einander, weil jeder von uns zeitweilig nicht glaubt. Die frühe Christenheit kannte das Motto: Ich halte, weil ich gehalten werde. Also der Hintere hält sich an der Stange fest, der Vordere hat auch die Stange und zieht ihn quasi mit. Oder der Hintere schiebt den Vorderen, wie auch immer. Die helfen einander, die unterstützen einander, indem sie an der Stange, am Auftrag bleiben. Das finde ich ein schönes Bild. Die dunkle Stange symbolisiert quasi den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Ich werde gehalten von meinem Auftrag. Das muss ich auch von mir sagen. Wie oft hat mich das schon am Bibellesen gehalten, dass ich eben diesen Auftrag habe als Prediger. Wie oft hat mich das bei Gott gehalten, dass Gott mich beauftragt. Würde ich ihm sonst noch Danke sagen in unserem reichen, üppigen Land, wo jeder alles kaufen kann und sich alles leisten kann? Kein Wunder, wenn da so viele Menschen wegkommen. Wir brauchen den Auftrag Gottes. Und der Auftrag Gottes heißt ja bis zur Rente durchhalten. Heißt der Auftrag Gottes ein anständiger Mensch sein? Heißt der Auftrag Gottes deinen Beruf ordentlich auszuführen? Das ist alles wichtig als Nebenprodukt. Aber es ist nicht der Auftrag. Der eigentliche Auftrag ist, Menschen mitzunehmen in den Himmel. Die Kundschafter wurden ausgeschickt. Die haben etwas geschickt, geschmeckt und gesehen von dem Land, wo sie hin wollen. Und waren jetzt beauftragt, davon Kunde zu geben. In dieses Land, da müssen wir hinein. Da kommt mit. Da ist es gut. Viel besser als in der Wüste. Kommt, das schaffen wir. Sie sollten Ermutiger sein. Das ist auch unser Auftrag als Christen. Dass wir Ermutiger sind Und dass wir den Blick in den Himmel haben. Das ist das verheißene Land, nicht die Erde. Nicht, dass wir himmlische Zustände auf der Erde kriegen. Das wird nicht zu schaffen sein. Da sehen viele Christen schon recht. Es wird eher immer schlechter als immer besser. Aber je weiter die Zeit fortschreitet, desto näher kommen wir hin an diesen Himmel. Oder eben an die Hölle, wer nicht glaubt, wer nicht mitgeht. Bei der Stange bleiben. Ich komme zum fünften. Die zwei bedeutet arbeiten in der Vielfalt. Man könnte denken, es sind zwei Generationen. Der vordere, der hat schon Silber in den Haaren, vielleicht Gold in den Zähnen und Blei in den Knien, wie man so schön sagt. Ist vielleicht von der älteren Generation. Der hintere wirkt ein bisschen jünger, vielleicht auch ein bisschen ängstlicher. Ich finde, der vordere, der ist gelöster, gelassener. Die sind auch sehr unterschiedlich gekleidet. Der hintere wie so ein römische Tunika, so Ton in Ton und transparent, und der vordere knallig bunt, verschiedenfarbige, feste Kleidung. Steht vielleicht für das, wie Menschen gestrickt sind. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ihr Lebensstil, ihr Glaubensstil, die Gaben, die sie so haben, der eine transparent, offen, der andere ein bisschen mehr verschlossen, sowie der Rechte. Aber eins ist unverzichtbar, das Wissen um die gleiche Richtung. Wir sind miteinander unterwegs. Wofür lebst du? Hast du den Herrn lieb? Liebst du die Menschen? Auf noch eins möchte ich hinweisen. Auf die nackten Füße ganz unten. Sie sind barfuß unterwegs. Barfuß sein sagt zum einen Bodenhaftung haben. Den Boden spüren, auf dem man steht. Barfuß gingen viele Reformbewegungen in der Kirche los, in der Kirchengeschichte. Es sind die Unbeschuhten, die im Aufbruch sich befinden, die einen einfachen Lebensstil haben, die sich vielleicht gar nicht mehr leisten können, schicke Schuhe und so. Das war immer bei geistlichen Aufbrüchen, ging es immer sehr einfach zu, kärglich, arm. Aber im Geiste reich. Wie sind wir eigentlich unterwegs? Mit Reichtum oder barfuß? Die Füße deuten auch hin auf die Gehstruktur, nicht auf die Kommstruktur, wo alles aufgerichtet ist. Sie gehen hin. Wichtig ist es, dass wir unsere Existenz als eine Pilgerexistenz begreifen. Wir sind unterwegs. Die ersten Christen wurden nicht Christen genannt, sondern Leute, die des Weges sind, die sich auf den Weg gemacht haben. Auf dem Weg ins gelobte Land sozusagen. Dass sie mit ihrem geistlichen Auge sehen. Wohin bist du unterwegs? Amos Comenius, ein berühmter Pädagoge, ein Mann auch aus der Herrnhuter Geschichte, ein tschechischer Bruder und Bischof, der schrieb mal: Ich danke meinem Gott, dass er mich mein ganzes Leben hindurch einen Mann der Sehnsucht hat sein lassen. Das ganze Leben lang ein Mann der Sehnsucht. Ich sehne mich nach dem himmlischen Vaterland. Und schließlich das Sechste, in der Mitte des Bildes die Traube, die Ernte. Begeistert uns. Die Mitte des Bildes, die Traube ist der Erfahrungsbeweis, dass Gott sorgt. Dass Gott Wachstum und Gedeihen gibt. Josua und Kaleb haben sie nur entdeckt, diese Traube. Die haben sie nicht selber hervorgebracht. Können sie nicht wachsen lassen. Können allenfalls vielleicht einen Weinstock pflanzen, aber Wachstum und Gedeihen gibt Gott. Die Frucht ist kein Verdienst. Die Frucht ist normalerweise angewachsen am Weinstock. Übrigens, das Bild symbolisiert auch wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der geistliche Fels, der mitzog, heißt es in 1. Korinther 10, war Christus. Christus ist schon dabei, so im Alten Testament, unsichtbar verborgen. Für die Frucht sorgt der Herr. Die christliche Gemeinde ist kein langweiliges Wartezimmer zum Paradies, sondern Gott sendet seine Arbeiter in die Ernte. Ich muss sagen, letzten Sonntag bei der Osterkonferenz hat mich dieses Ehepaar Dalmiro und Ligia Schäfer sehr angesprochen. Das war so mein Höhepunkt. Dieser Dalmiro Schäfer, brasilianischer Pastor in der Nähe von São Paulo, hat eine 500-Personen-Gemeinde, ist so um die 50, könnte sich ein ruhiges Leben machen. Man hätte ihm in Brasilien sicher große Gemeinden anvertraut und zugetraut. Aber Menschen in seiner Gemeinde hatten den Eindruck, Dalmiro, du sollst in die Mission gehen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und so hat er sich mit seiner Frau aufgemacht, seine zwei erwachsenen Söhne, die noch Single sind, zurückgelassen in Brasilien. Und als man ihn fragte, wofür wir beten können, ihr könnt dafür beten, dass wir die Sprache lernen, und oft haben wir Heimweh. Aber, sagt er, wir sind um Jesu Willen hier, um hier Gemeinde zu gründen, in Deutschland, für Deutsche. Mich hat es begeistert, letzten Sonntag wurden 6 Teenager in Zirndorf getauft. Und ein Teenager in Fürth. Und als ich diese Mail von Reinhard Weber bekam, die ich in der Mittwochsmail mit verzapft habe, letzten Sonntag schrieb er, wurden 50 Menschen in Madagaskar getauft, dort, wo sie die Missionsarbeit begonnen haben. Das ist Frucht. Die Frucht wird eingebracht. Gott wirkt diese Frucht. Wenn wir die Größe der Weintraube sehen, dann sehen wir, niemand ist zu klein, um Gottes Mitarbeiter zu werden. Die meisten sind zu groß, sagt Dwight L. Moody. Übrigens, die anderen 10 Kundschafter sind bald nachdem sie zurückgekehrt sind, gestorben. Es wird nicht genau gesagt, an welcher Krankheit oder wie. Aber sehr, sehr bald, im Kapitel 14 ist es schon nachzulesen, sind sie verstorben. Aber die 2, Josua und Caleb, sind hineingekommen in das Land. Das erste war der Goldhintergrund. Sie schwimmen in dem Gold, Gott ist gegenwärtig. Bist du ein Ermutiger oder Entmutiger? Die Augen sind nach oben gerichtet. Sie schauen auf das, was droben ist. Worauf sind deine Augen gerichtet? Wo ist deine Konzentration hingerichtet in diesem Leben? Das dritte, die Hände, die beten und die Hände, die zupacken. Was machst du mit deinen Händen? Gibt es das? Ist das entscheidend? Und das Zupacken fürs Reich Gottes? Das vierte, bei der Stange bleiben. Das hält uns. Das hält uns auch zusammen. Jesus sandte sie aus, 2 und 2. Gut, dass die einander hatten zur Ermutigung. Das fünfte, die 2, die in Vielfalt arbeiten. Haben wir einen, dem wir uns so öffnen können? Auch wenn der ganz anders gestrickt ist als wir, das macht nichts. Aber wenn er sich nur mit uns in der gleichen Richtung unterwegs ist. Und es sechstens, die Traube, die begeistert uns. Siehst du die Frucht? Hast du davon gekostet, aus diesem verheißenen Land? Und kannst du andere Menschen mitlocken, mitziehen? Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, für dieses Bild und die dahinterstehende Geschichte. Ich möchte dir danken für das, was du tust in unserer Welt, in unserer Zeit. Ich möchte dir danken, dass du uns beteiligen willst am Werk dieses Dienstes, damit Menschen dich kennenlernen, die dich brauchen. Denn ohne dich sind wir verloren. Herr, ich möchte dich bitten für die Kinder, die jetzt Ferien haben und Eltern und Auszubildende, die demnächst Urlaub haben oder jetzt schon. Segne ihnen diese Zeit, schenk du Erquickung. Gib, dass sie nicht nur körperlich aufdanken, sondern auch für ihren Geist Gutes tun, für ihre Seele. Herr, gib uns immer wieder Zeiten, wo wir herausgenommen sind aus der Hetze. Und lass uns auf das eigene schauen. Gib uns Augen, die was taugen. Herr, wir möchten dich bitten für den Frieden in dieser Welt. Wir möchten dich bitten für alle, die sich mühen um gerechtere Lösungen in der Diplomatie zwischen den Völkern und Ländern. Herr, wir bitten dich für das ganze Thema Umweltschutz, dass da die Völker an einem Strang ziehen und dass wir nicht noch mehr die Erde zerstören und verwüsten, die du uns anvertraut hast. Herr, wir danken dir für die wunderbaren Naturgesetze, die du gemacht hast, und groß sind deine Werke. Und wer sie erforscht, der hat großen Lohn. Gib, dass die Forschungen zu friedlichen Zwecken eingesetzt werden und zur Besserung der Situation. Herr, und wir kommen zu dir in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.